Guten Morgen.
Wir sind ja kurz vor Ostern und mit letztem Sonntag haben wir hier eine vorösterliche Predigtreihe begonnen. Ostern aus der Sicht von Augenzeugen. Wir wollen dieses Osterereignis, was in allen vier Evangelien so dicht und komprimiert erzählt wird und vorkommt, aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Letzte Woche haben wir es aus der Perspektive von Pilatus angeschaut. Und heute wollen wir andere Perspektiven anschauen. Das Kreuz entscheidet. Das Kreuz scheidet. Über Gott kann man leicht einmal diskutieren mit jemandem, oder? Über Gott, ja, wo ist Gott zu finden? In der Natur. Gott, wie ist er, wo ist er? Kann man leicht diskutieren, aber wenn du auf Jesus kommst, dann scheiden sich die Geister. Wenn du aufs Kreuz zu sprechen kommst, dann muss man sich entscheiden. Das Kreuz hat eine trennende oder scheidende Wirkung, das heißt, es entscheiden sich Lebensgeschichten anhand vom Kreuz. Und wir wollen uns heute zwei Personen anschauen, die damals beteiligt waren. Und jeder muss wissen, auf welcher Seite er steht. Auch von diesen zwei Personen hat das jeder wissen müssen. Und das Hauptkapitel ist heute Matthäus 26, also recht langer Text. Du kannst schon mal aufschlagen. Ich werde es nicht vorher vorlesen, sondern wir gehen das dann einfach so durch. Das Kapitel berichtet von zwei Männern, die 3 Jahre einen sehr ähnlichen Weg gegangen sind. Von außen betrachtet. Als Nachfolger Jesu. Als Jünger. 2 Männer, 3 Jahre, ein Weg. 2 Jünger, die Botschaft 3 Jahre lang Seite an Seite mit Jesus gehört haben. Sie waren persönlich von Jesus berufen. Sie hatten alles verlassen, um diesem Jesus, diesem Rabbi nachzufolgen. Sie wurden täglich von Jesus gelehrt. Sie haben jeden Tag sein Vorbild gesehen. Sie haben seine Wunder erlebt. Sie haben sein Gebetsleben erlebt. Und beide waren auch täglich konfrontiert mit der eigenen Sünde im Vergleich zu Jesu Sündlosigkeit. Beide sind vor Jesus mit Vollmacht ausgestattet worden. Zum Predigen, zum Heilen, zum Austreiben von Dämonen. Und beide haben am Ende dieser 3 Jahre Jesus verraten. Der eine zuerst heimlich und dann öffentlich, der andere gleich öffentlich. Beide waren am Ende ihrer Zeit total entsetzt und erschüttert über ihre Schuld. Aber trotz dieser vielen Gemeinsamkeiten werden ihre Wege total auseinandergehen. Einer beendet sein Leben als Selbstmörder, der andere als Märtyrer für Jesus. Einer von ihnen ist der Erste in jeder Apostelliste, der andere ist der Letzte. Was hat dazu geführt, dass diese Ereignisse um Ostern, vor der Kreuzigung, dass die so entscheidend waren für diese zwei Personen? Ich glaube, wir wissen schon, um wen es geht. Der erste ist Judas. Wir wollen uns anschauen aus Matthäus 26, aus der Sicht von Judas, was hat er hier getan, beziehungsweise was hat ihn bewegt. In Matthäus 26, der erste Hinweis hier auf Judas steht ab Vers 6. Matthäus 26, die Verse 6 bis 10. Als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Als aber die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Die Frau salbt Jesus in Vorbereitung auf seinen Tod. Das ist ein Akt der Ehre, der Ehrerweisung. Und wir schauen jetzt nicht nur in Matthäus 26, sondern es ist so großartig, dass wir die anderen Evangelien auch haben, nämlich in Johannesevangelium Kapitel 12. Da wird genau auch über diese Salbung in Bethanien berichtet. Und da steht im Johannes 12, Vers 4, das Haus aber wurde vom Geruch des Salböls erfüllt. Muss man sich mal vorstellen, alles riecht nach diesem kostbaren Öl. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und sie beiseite schaffte, was eingeleckt wurde. Johannes berichtet, dass eben Judas derjenige war, der hinter dieser Kritik gestanden ist. Judas war sozusagen der Anstifter. Und Johannes schreibt auch, was das sein Motiv war. Eben, er war, ein bisschen der Hintergedanke war, er wollte Geld, Macht, er war ein Dieb, er war vielleicht unehrlich. Da erfahren wir schon ein bisschen was über diese Person Judas. Und in Matthäus 26, nach dieser Salbung, geht es dann weiter. In Vers 14, da ging einer von den Zwölfen, Judas Iskariot, zu den Hohenpriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberlinge fest und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. 30 Silberlinge war damals der Preis eines Sklaven. Und das bieten sie ihm für Jesus. Und Judas nimmt es. Das heißt, Judas will wahrscheinlich aussteigen. Judas hat wahrscheinlich gesehen, wo Jesus sie hinbringt. Nicht nach oben auf der gesellschaftlichen Leiter, sondern eher nach unten, in die Verfolgung. Nicht nach Ehre, Ansehen strebend, sondern die Jünger geraten in Gefahr. Jetzt wird es brenzlig. Sie werden verachtet seinetwegen. Sie werden verachtet wegen Jesus, weil sie ihm nachfolgen. Offensichtlich hat Judas eine komplett andere Vorstellung über das, was Reich Gottes bedeutet, was Jesus bewirken würde. Wahrscheinlich hat Judas sie gedacht: Jetzt schon Macht, jetzt schon Einfluss, jetzt schon Stärke. Und wahrscheinlich ist dann Enttäuschung aufgekommen in ihm. Wir wissen es nicht genau. Mehr wird hier nicht gesagt. Und so verrät er ihn. Und die anderen Jünger? Wahrscheinlich geschockt. Sie sind geschockt. In Vers 20 bis 25 ist es wieder Abend geworden. Da legte sich Jesus mit den Zwölfen zu Tisch und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen: Ich bin es doch nicht, Herr. Er beantwortete und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, Wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Interessant, wie die Jünger hier reagieren. Herr, ich bin's, bin's ich? Jeder fragt sich der Reihe nach. Was schließen wir daraus? Sie hatten keine Ahnung, keinen Verdacht. Ja, das muss ja Judas sein. Eh klar, haben wir schon immer gewusst. Der wird's, auf den läuft's hinaus. Da sehen wir, wie normal er mitgelaufen ist, wie normal er die ganzen 3 Jahre an der Seite Jesu war. Keiner merkt es. Keiner der anderen Jünger merkt es. Nur Jesus durchschaut ihn. Nur Jesus weiß es. Jesus blickt tiefer. Jesus blickt mitten ins Herz. Jesus blickt hinter die Motive. Jesus blickt in unser Herz, in unsere Beweggründe. Vor ihm können wir uns eh nicht verstellen. Vor ihm können wir uns keine Masken aufsetzen. Das bringt nichts. Er kennt uns durch und durch. Wie geht's uns damit? Beruhigt uns das? Verunsichert das? Es hängt immer davon ab, wie wir zu Jesus stehen, wie wir zum Kreuz stehen. Beruhigend ist es, wenn wir sagen, ja, ich habe diese persönliche Beziehung mit Jesus. Was gibt es Besseres, dass er mich durch und durch kennt? Und er hat es auch gesehen, dass Judas das ist. Und in Vers 23 sagt er, auch der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und wieder Johannes. Johannes ist hier ganz wichtig. Er hat sein Evangelium später geschrieben und er gibt immer wieder Detailinformationen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da alle Evangelien haben. Johannes 13, Vers 27. Das ist genau diese Situation. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn, in Judas. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, tu schnell. Keiner von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Und Vers 30, als nun jener, nämlich Judas, den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Er geht weg. Judas geht weg. Judas geht weg von Jesus. Er geht hinaus in die Nacht. Grauenvolle Minute, oder? In die Finsternis. Er entscheidet sich, definitiv in die Dunkelheit zu gehen. Er geht weg von Jesus. Und dann setzt das Abendmahl ein. Judas ist definitiv nicht mehr dabei. Jesus und die 11 anderen Jünger. Noch immer steht der Schock im Raum. Die checken es wahrscheinlich noch immer nicht. Was war das jetzt? Dramatisch. Immer wenn wir von Judas lesen, steht einer von den 12. Judas, einer von den 12. Er war immer dabei. Er war einer von uns. Irgendwie, wenn man die Person Judas da näher betrachtet, merkt man, dass er so ist, wie Jesus das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld beschreibt. Er ist so wie das dritte Ackerfeld. Es wird ausgesät, die Saat geht schnell auf, aber sie hat keine Wurzel. Sie wurzelt nicht tief. Sie glauben nur eine Zeit lang und wenn Anfechtungen kommen, Prüfungen kommen, fallen sie um. Und Judas kennt man in diese Kategorie drittes Ackerfeld sozusagen geben. Die Saat geht schnell auf, er ist schnell dabei, er ist die Zeit dabei und dann wird es kritisch, dann wird es brenzlig und er fällt um. Und dann geht es schnell. Vers 47, Matthäus 26, Vers 47. Und während er noch redete, nämlich Jesus, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Menschenmenge mit Schwertern und Stöcken von den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Das ist jetzt die Situation, die entscheidende Situation, wo Judas eben Jesus verrät, ihn sozusagen ausliefert. Was macht Jesus? Er bleibt souverän. Er bleibt ganz souverän in der Situation. Freund, dazu bist du gekommen. Er sagt Freund zu Judas. Erstaunlich, oder? Jesus steht drüber. Jesus ist Herr, Jesus ist Gott, er steht drüber. Obwohl sich Judas von ihm abwendet, ganz deutlich. Judas war 3 Jahre an der Seite von Jesus und jetzt entscheidet er sich für die Seite der Finsternis. Das gibt es in der Geschichte leider auch ganz oft, dass Menschen, die für Jesus brennen, Vorzeige-Evangelisten zum Beispiel, dann zum Agnostiker werden, sich für die Finsternis entscheiden. Und wie geht's weiter? In Matthäus 27, er ist ja beauftragt worden, hat diese 30 Silberlinge bekommen und Matthäus 27, ab Vers 3, als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt wurde, reute es ihn. Ja, Judas hat ihn überliefert und jetzt ist die ganze Geschichte mit der Verurteilung passiert und auf einmal reut es ihn. Und die 30 Silberlinge, die er bekommen hat, brachte er den Hohepriestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und er hängte sich. Die Auftraggeber lassen ihn hängen. Judas bereut zwar, aber er bekennt sein Verbrechen sozusagen nur vor Menschen, nicht weiter. Das ist ein menschliches, emotionales Bedauern. Das geht nicht tief genug. Manche sagen oder vermuten, es gibt hier viele Mutmaßungen, dass Judas die ganze Situation nur beschleunigen hat wollen. Er hat sie eigentlich eh gut gemeint. Dass Judas vielleicht Jesus zwingen wollte, endlich loszuschlagen. Aber das stimmt nicht. Judas hat nicht den Weg zu Jesus gesucht, im Endeffekt. Es endet dann ganz dramatisch durch eben Selbstmord, durch Erhängen. Petrus schreibt es, oder Lukas schreibt es in der Apostelgeschichte, wo eben Petrus das erklärt, Apostelgeschichte 1, Vers 18. Dieser Acker, den Judas sozusagen erworben hat, wird auch Blutacker genannt und es endet tragisch, absolute Tragödie. Judas genoss dieses große Privileg in der Nähe bei Jesus, die unmittelbare Nähe zu Jesus. Er hat seine Schuld geahnt, aber er kehrt nicht um. Seine Eigenliebe, vielleicht Selbstsucht, Stolz sind so groß, dass er sich nicht beugt. Er beugt sich nicht. Und dann lesen wir nichts mehr von ihm. Das war's dann. Das ist dieser Jünger Judas. Er kehrt nicht um, möglicherweise Grund, Eigenliebe und Stolz. Und der andere Mann ist Petrus. Jetzt richten wir den Blick auf diesen zweiten Jünger. Kaum unterscheidbar an der Seite von Jesus unter den 12. In seiner Nachfolge in den 3 Jahren, aber temperamentvoll, immer vorne, immer große Klappe, immer vorne dabei. Wieder Matthäus 26. Nachdem, ab Vers 26, eben nachdem Judas gegangen ist, feiert Jesus mit den 11 das Abendmahl. Und dann kommt es zu einer spannenden Situation. In Vers 31. Typisch für Petrus. Sie haben das Abendmahl gefeiert, die anderen 11 Jünger. Und Vers 31, dann darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sich alle an mir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich 3-mal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen Jünger. Typisch für Petrus, oder? Er nimmt den Mund wieder sehr voll. Vorlaut, großspurig unterwegs. Und dann geht es weiter in Gethsemane, Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus, also Johannes und Jakobus, mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und sie sollten wachen und beten, die 3, Petrus, Johannes, Jakobus. Und sie schlafen immer wieder ein. Sie schaffen es nicht. Und dann, Vers 51, kommt dann die Gefangennahme. Jesus wird gefangen genommen und bei der Gefangennahme, und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das Ohr ab. Und das ist auch wieder interessant, wenn wir Johannes anschauen, Johannes 18, Vers 10. Hier wird wieder berichtet, wer das war, der da das Schwert herausgezogen hat und das dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr abgeschlagen hat. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm das Ohr ab. Johannes berichtet diese wichtigen Details dazwischen immer wieder. Und Petrus leistet noch einmal Widerstand. Er bäumt sich noch einmal auf. Er hat noch einmal den Starken gespürt. Ha, schaut's, was ich kann. Und dann geht's weiter. Drinnen im Palast des Hohepriesters läuft jetzt der Prozess gegen Jesus. Jetzt wird's dann brenzlig. Draußen im Hof, im Innenhof, die nächste Szene. Matthäus 26, ab Vers 69. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach: Auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen wäre, sah ihn eine andere und spricht zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit Jesus, dem Nazuräer. Und wieder leugnete er mit dem Eid: Ich kenne den Menschen nicht. Kurz nachher aber traten die Umstände herbei und sprachen zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verwünschen und schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Petrus gedachte des Worts Jesu, der gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus kann es nicht mehr aus. Sogar sein Slang, sein Dialekt verrät ihn. Er kann sie nicht mehr verstellen. Und er leugnete mit dem Eid, er verflucht sich sozusagen sogar. Das ist eine negative Bekräftigung. Das heißt, Petrus stellt sich selbst unter Todesstrafe. Er sagt: Sollte ich lügen, könnt ihr mich töten. Das ist mit diesem unter Eid schwören gemeint. Sollte ich lügen, könnt ihr mich töten. Ich kenne ihn nicht. Und in dem Moment, nach diesem dritten Mal verleugnen, passiert etwas Spannendes, was uns Lukas berichtet. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 61, steht: In dieser Verleugnungsszene, nachdem der Hahn gekräht hat, muss man sich vorstellen, Jesus ist drinnen im Palast, der Prozess, Petrus im Innenhof, irgendwie versteckt. Und das Fenster ist offen, wahrscheinlich. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Sie haben sich nochmal angeschaut. Irgendwie durch dieses offene Fenster, ihre Augen treffen sich. Auch Judas ist Jesus Auge in Auge begegnet, beim Kuss, beim Verrat. Und von einer Sekunde auf die andere wird Petrus alles klar. Der Hahn kräht und auf einmal checkt das, was passiert ist, und ging hinaus und weinte bitterlich. Aber, jetzt kommt das Aber. Anders als Judas stürzt er sich nicht ins Verderben. Was wird er gemacht haben? Jetzt beginnt es ein bisschen spekulativ zu werden. Wir wollen jetzt nicht spekulieren. Was passiert mit Petrus jetzt ab diesem Zeitpunkt? Matthäus erwähnt ihn nicht mehr. Ja, es kommt dann Kreuzigung, Tod, Auferstehung. Petrus wird hier nicht mehr erwähnt im Matthäus-Evangelium. Auch nicht im Lukas-Evangelium. Johannes ist sowieso anders zu betrachten. Gott sei Dank haben wir das Markus-Evangelium. Nämlich, im Markus-Evangelium taucht er wieder auf. Vielleicht ist er in sich gegangen, vielleicht, wir wissen nicht, was er gemacht hat. Aber warum im Markus-Evangelium? Weil Markus später ein besonders enger Mitarbeiter von Petrus war. Petrus war dann sozusagen der Mentor von Markus. Und wenn Petrus Einzelheiten erzählt hat, dann hat er sie Markus erzählt. Und Markus hat das Evangelium sozusagen geschrieben auf der Basis von den Erzählungen von Petrus. Sozusagen, vergiss nicht, das reinzuschreiben, das ist wichtig. Vergiss das nicht zu erwähnen. Und jetzt machen wir einen Sprung zur Auferstehung, was wir nächsten Sonntag feiern. Im Bericht über den Auferstandenen, wo die Zeuginnen, die Frauen, am leeren Grab sind, werden sie vom Engel zurückgeschickt. Und der Engel sagt diesen Frauen, als klar ist, dass Jesus auferstanden ist, und das steht in Markus 16, Vers 7, sagt es seinen Jüngern und Petrus. Sagt es seinen Jüngern und Petrus. Es wird Petrus hier speziell noch einmal erwähnt, dass Jesus lebt. Und das hat er sich gemerkt. Das hat sich so eingeprägt, dass Jesus ausgerechnet Petrus erwähnt hat nach der Auferstehung. Das heißt, Petrus ist noch dabei. Er ist noch dabei bei den Jüngern. Sie haben sich da irgendwo wahrscheinlich zurückgezogen. Sie sind zwar alle weggelaufen, weil sie Angst gehabt haben, aber er ist noch dabei. Spannend, oder? Beide, Judas und Petrus, sind Jesus Auge in Auge beim Verrat begegnet. Während sich Judas abwendet, bleibt Petrus dabei und er nimmt die Vergebung in Anspruch, die Jesus anbietet. Er hat sich wahrscheinlich erinnert an die Worte, die wir auch im Johannesevangelium lesen, Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den schicke ich nicht weg. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den schicke ich nicht weg. Und Petrus macht das. Er kommt zu Jesus, er bekennt wahrscheinlich seine Schuld. Und wenn wir Jesus betrüben durch Sünde, dann gilt dieses Angebot auch dir, mir, heute. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Petrus, der Vorlaute, der Dampfplauderer, er prahlte zu viel, vielleicht mehr Schein als Sein. In Gethsemane ist er eingeschlafen, er hat aufgehört zu beten, zu wachen. Er prahlte zu viel, er betete zu wenig, er blieb nicht nahe genug bei Jesus. Und in Vers 58, Matthäus 26, folgt er ihm von Ferne, eben in diesem Hof, wo er ihn dann verleugnet hat. Er wollte schon irgendwie dranbleiben, aber nicht zu nahe. Er hatte wahrscheinlich auch Angst gehabt vor Nachteilen. Ein bisschen hin und her gerissen. Und dann hat er Jesus betrübt. Er hat Jesus durch seine Sünde verraten, persönlich verleugnet. Und dennoch endet seine persönliche Geschichte total entgegengesetzt von Judas. Er prahlte zu viel Petrus betete vielleicht zu wenig, aber er liebt Jesus. Warum kann man das sagen? Warum kann man das so sagen? Er liebt Jesus. Was macht den Unterschied? Was macht den entscheidenden Unterschied aus? Der Unterschied ist wieder im Johannesevangelium zu finden. Johannes 21, wieder nach der Auferstehung. Ab Vers 15. Was fragt Jesus den Petrus? Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und das fragt er ihn dreimal. Und dann wird Petrus beim dritten Mal wieder traurig und begreift: Ja, es geht wirklich ans Eingemachte. Liebst du mich mehr als diese, mit ganzer Hingabe? Und da kommt es dann zutage, Petrus liebt Jesus. Wahrscheinlich hat er noch einmal sein Erleben, sein Erlebnis ist da wie ein Film vor ihm vorübergelaufen, die Verleugnung und die ganzen Szenen, diese Dramatik. Und jetzt die Frage, liebst du mich? Petrus liebt Jesus. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und Judas liebte Jesus nicht. Das ist ja das Entscheidende für uns. Lieben wir Jesus? Wie ist deine Haltung zu Jesus? Wie ist unsere Haltung zu Jesus? Jesus lieben, das ist nicht nur so eine Gefühlssache wie, ja, liebe ich halt. Wenn das Gefühl einmal passt, wenn es da ist. Gefühle schwanken ja oft, so wie eine Achterbahn. Jesus lieben bedeutet mehr, dass ich ihm wirklich vertraue. In allen Situationen meines Lebens, dass ich ihm persönlich vertraue, dass ich mein Leben ihm gebe, dass ich ihn an Steuer lasse, dass ich ihn Herr sein lasse. Und diese Liebe, diese Hingabe zeigt sich dann auch im Leben. Das zeigt sich in der Bereitschaft, Jesus zu gehorchen, Jesus zu dienen. Und Johannes berichtet uns die Abschiedsreden von Jesus, Johannes 14, die Verse 23 bis 24, was das bedeutet, Jesus lieben. Ganz klar sagt Jesus das: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wer mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Da ist dieses Gehorchen wieder drinnen. Herr sein lassen. Jesus lieben ist also nicht nur ein schwammiges Gefühl, sondern Jesus lieben ist persönlich Jesus verehren. Ihm persönlich vertrauen in allen Situationen. Ihm dienen wollen mit meinem ganzen Leben. Bei allem Scheitern und Stolpern, das leider immer wieder passiert, wie es Petrus erlebt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus gut kennenlernen, dass wir ihn immer mehr kennen und lieben lernen. Wenn wir ihn besser kennen, liebe ich ihn mehr. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen Judas und Petrus. Der eine liebte Jesus nicht, der andere liebte Jesus. Liebst du Jesus? Was die Spötter gesagt haben in dem Innenhof, als Petrus Jesus verleugnet hat, in Vers 71, Matthäus 26, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das ist eigentlich, was dann das Leben des Petrus ausgemacht hat. Das könnte man auf dem Grabstein schreiben oder so. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Eigentlich ein Satz, der Zeugnis ist. Der sagt, ja, ich war mit Jesus von Nazareth. Und noch besser ist es, bist du mit Jesus von Nazareth. Nicht nur warst du, sondern sind wir es. in der Gegenwart und in Ewigkeit. Zusammenfassend, was zeigen uns diese zwei Personen? Sünde führt nicht zwangsläufig zur Umkehr. Zwei Jünger im engsten Umfeld Jesu, 3 Jahre lang immer dabei, scheinbar an einem Strang gezogen und am Ende weiter voneinander entfernt denn je. Man kann über Judas 3 Schlagworte schreiben: gesegnet, gescheitert, gerichtet. Durch die Berufung, durch das bei Jesus sein, die 3 Jahre war er gesegnet. Dann ist er gescheitert und dann gerichtet worden. Und bei Petrus, gesegnet, gescheitert, gerettet und gebraucht. Petrus darf eine Säule der Gemeinde werden. Aus dem Verräter wird ein Märtyrer. Die Legende sagt sogar, dass Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden sein soll, weil er gesagt hat, ich bin es nicht wert, wie mein Herr gekreuzigt zu werden. Deswegen hat er angeblich darauf bestanden, mit dem Kopf nach unten für Jesus zu sterben. Der Unterschied war, Petrus liebte Jesus. Petrus ehrte ihn und hat sich dann für ihn einsetzen lassen. Zeigen wir den Menschen Jesus, dass die Menschen ihn kennen und lieben lernen. Petrus hat dann noch in seinem Brief geschrieben, im 1. Petrus 1, Vers 8, was so großartig ist: Ihr habt Christus nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Und das schreibt der, der ihn gesehen hat und liebt. Ich meine, wenn ich ihn sehe, ist ja leicht, oder? Aber wenn ich ihn nicht sehe und dennoch liebt ihr ihn, großartig, oder? Und Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 24 am Schluss vom Epheserbrief: Gnade mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben. Die Frage an uns, an dich: Wie stehen wir zu Jesus? Diese zwei Personen machen es ganz deutlich. Zwischendrin gibt es nichts. Das Kreuz entscheidet, Jesus entscheidet. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für uns? Ist er nur ein guter Mensch, der einmal gelebt hat, Gutes getan hat, geheilt hat, Wunder getan hat? Oder ist er Gottes Sohn, Retter, Herr in meinem Leben? Er hat alles für uns gegeben. Er hat alles gegeben. Er hat erlöst. Er hat uns erlöst. Er hat die Schuld, die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen. Was soll er noch tun, um uns seine Liebe zu beweisen? Mehr gibt es eigentlich nicht, oder? Unsere Antwort: Wie reagieren wir? Lieben wir Jesus? Ich möchte beten. Herr, danke, dass du an diesen zwei Jüngern zeigst, was möglich ist. Danke, dass du Herr bist, dass du in dieser Situation, in dieser ganzen dramatischen, bewegenden Geschichte immer souverän warst, immer drüber stehst, weil du Gott bist, Herr Jesus. Und du siehst, dass wir uns entscheiden können. Und wir wollen uns für dich entscheiden, Herr Jesus. Wir wollen dich lieben, wir wollen dich immer mehr kennenlernen, wir wollen ganz nah an dir dran sein, wir wollen, dass du Herr bist in unserem Leben. Wir wollen, dass du uns veränderst, wir wollen uns gebrauchen lassen als Werkzeuge für dein Reich. Danke, dass du ein großer Gott bist und dass du heute noch Wunder tust, dass du beim Petrus das Wunder getan hast, dass du ihm diese zweite Chance gegeben hast. Danke, dass du gnädig und gut bist. Wir loben, preisen dich, Herr. Amen.